In der letzten Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin. Das heutige Thema ist KI am Krankenbett und ich freue mich sehr, dass eine Medizinethikerin hier ist, nämlich Professor Dr. Susanne Michel.
Also natürlich ist das ein ganz wichtiges Kriterium, ja, das jetzt erstmal gar nicht ethisch ist, jetzt in dem Sinne, dass wir sagen, hier ist etwas, das eben einfach unsere Versorgung verbessert. Ja. Und das sind ja sehr viele dieser digitalen, nicht alle, aber sehr viele, der tatsächlich, wo wir sagen, hier können wir dazu beitragen, eine bessere Versorgung zu haben. Wie können wir einschätzen, wie der Krankheitsverlauf ist und wann, zu welchem Zeitpunkt auch bieten wir welche Therapie am besten an?
Und aber für den Patienten oder die Patientin, was ist das ein großer Unterschied? Okay, die KI ist darüber gelaufen und die KI sagt das und das. Oder ich als Experte sage, weil ich viele Studien kenne, weil ich viele Patientinnen schon gesehen habe, bin der und der Meinung. Ist das dann ein anderes ethisches Problem? Es ist ja immer noch, es geht ja trotzdem, ich meine, ich fand das jetzt gerade interessant, weil du gesagt hast, KI ist wirklich ein weiterer Akteur in dieser Gruppe quasi, wie eine dritte Person. Aber es geht ja eigentlich vorrangig immer um den Arzt und den Patienten. Also wie siehst du dieses Gefüge?
Ich denke, dass es einen Unterschied machen wird, vor allem gerade zu Beginn, wenn diese Technologien dann auch mehr und mehr in die Krankenversorgung strömen. Mhm. Das ist erstmal eine Technologie, die große Aufmerksamkeit generiert und natürlich auch mit bestimmten Erwartungen, Hoffnungen, Versprechen ja auch einhergeht, einer besseren, effizienteren Krankenversorgung. Mhm. Das heißt, das wird sozusagen eine Rolle spielen. Ja, das wird nicht, das wird irgendwie sozusagen anders werden, gerade irgendwie zu Beginn. Und könnte es eben auch so sein, dass es dann sehr schwer wird, sozusagen zum Beispiel auch zu sagen, auch so eine KI kann sich irren oder so eine KI ist eben auch nur auf Korrelationen und Wahrscheinlichkeiten aufgebaut und kann im Einzelfall vielleicht auch doch nochmal ganz andere Auswirkungen haben. Also diese Technologie überhaupt erstmal einzuordnen, wird vielleicht schwieriger sein, als wenn der Experte das sagt oder man in Studien guckt oder irgendwie so. Ja.
Aber lege es trotzdem nicht dann wieder in der Verantwortung des Arztes, die KI einzuordnen und zu wissen genau, also nicht genau zu wissen vielleicht, wie sie funktioniert, aber für welche Bevölkerungsgruppen sie funktioniert, wie die Sensitivität, Spezifität ist. Und das, also wird sich da auch was verändern, das Rollenverständnis des Arztes?
Bin ich überzeugt eigentlich, dass sich das ändern wird. Ja, also klar, wir brauchen mehr digitale Kompetenzen auch in der Ärzteschaft. Da sind wir ja auch gerade dabei, auch im Medizinstudium, das auch mehr und mehr zu implementieren. Und damit meine ich auch ethische Kompetenzen eigentlich auch, die da eben auch so eine Reflexion auch darüber haben, damit man das gut einordnen kann. Ich glaube, die Ärzteschaft wird womöglich, und übrigens auch andere natürlich Gesundheitsberufe, werden mehr zu Lotsen werden, sage ich mal, aus diesem Datendschungel sozusagen, und werden womöglich auch andere Aufgabenbereiche, die man ja sehr gut automatisieren kann, also Prozesse, das wissen wir ja auch, dass es die gibt in der Krankenversorgung, die womöglich sehr viel Zeit rauben, aber durchaus eben automatisiert fortlaufen können. Also das ist ja die große Hoffnung, dass da einfach mehr Zeit bleibt dann auch für das Arzt-Patienten-Gespräch und auch gerade in der Ausfüllung dieser Lotsenfunktion.
Denkst du denn, dass Ärzte, sind sie eher kritisch oder sind sie eher positiv gestimmt? Haben sie Angst, dass sie ersetzt werden oder hängt wahrscheinlich auch sehr von dem Gebiet ab, in dem sie
sind? Ja, genau. Sind, ne? Das ist, also die Ärzteschaft sind sehr divers, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie sie sich weiter spezialisiert haben, ob sie im Krankenhaus arbeiten oder im ambulanten Bereich. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so einfach so mal irgendwie ganz pauschal sagen. Das, was natürlich immer wieder laut wird, ist tatsächlich diese Sorge, dass sie da auch ersetzt werden, in gerade also wirklich den fundamentalen Tätigkeiten sozusagen Diagnose, Therapie und Prognose, dass das sagen einfach eine KI dann irgendwann mal besser kann. Womöglich ist das nicht ganz unbegründet, aber ich denke eher, dass wir eben da in einer Transformation sind und einfach die Aufgabenbereiche sich verändern. Ja, das glaube ich schon. Wie gesagt, auch diese Lotsenfunktion immer wichtiger wird. Auch andere Kompetenzbereiche wichtiger werden, also kommunikative Kompetenzen, wie erkläre ich das denn eigentlich, und digitale Kompetenzen, wie verstehe ich denn überhaupt, was sozusagen, was da passiert, dass hier also andere Kompetenzen nochmal angezapft werden, aber dass ich glaube nicht, dass sozusagen das komplett ersetzt wird.
Und du hast gerade gesagt, dass ihr auch in der Lehre da einiges, genau, neues Curriculum oder was passiert da genau? Was wird, also Digitalisierung in der Medizin, ethische Fragestellung, wird das richtig fest verankert im Medizinstudiengang?
Ja, also da gibt es einige Bestrebungen, also auch an verschiedenen medizinischen Fakultäten, das umzusetzen in dem neuen Lernzielkatalog, der die Medizin ja jetzt auch sozusagen hat. In einer neuen Version sind die digitalen Kompetenzen auch durchaus mit verankert, sodass das eben auch umgesetzt wird an den jeweiligen Standorten. Und ja, und dann eben auch tatsächlich nicht so als eine übergeordnete Kompetenz, auch nicht nur als eine technische Kompetenz, sondern tatsächlich in den verschiedenen Verzweigungen, ob das rechtliche Aspekte sind, ethische Aspekte, natürlich auch psychologische, soziale Aspekte, dass das eben auch wirklich umfassender nochmal gesehen wird. Ja.
Und ganz am Anfang hattest du gesagt, dass du auch direkt mit Patientinnen zu tun hast in der Entscheidungsfindung. Worum geht es dabei? Was sind das für Fragestellungen? Wann wirst du berufen quasi ans Krankenbett?
Das ist immer in Situationen, wo sozusagen Therapieentscheidungen anstehen. Es ist sehr häufig in der Intensivmedizin. Nicht nur, aber auch, wo wir eben sehr häufig auch, ob die Maximaltherapie, also die Maximalintensivtherapie tatsächlich noch weiter indiziert ist, ob es dem Patientenwunsch, dem Patientenwillen entsprochen hätte. Es ist sehr häufig auch die Situation, wo wir mit dem Patienten selbst nicht mehr reden können, also wo es eine Stellvertreterentscheidung gibt durch Angehörige, durch gesetzliche Betreuer, Betreuerinnen, so dass wir in einer Unsicherheit sind, sowohl was die medizinische Prognose betrifft, was die medizinische Indikation betrifft, als auch was den Patientenwillen eben auch betrifft. Und hier gibt es, sagen die Möglichkeit, in ganz Deutschland eigentlich Ethikberaterinnen zu rufen, die dann diesen schwierigen Entscheidungsprozess mit allen, die am Krankenbett auch stehen, also Ärzteschaft, Pflege oder andere Gesundheitsberufe, natürlich dann die Patienten und Angehörigen, eben auch damit wir in einem Prozess sozusagen zu guten Entscheidungen für unsere PatientInnen kommen.
Ja, spannend. Und da wird KI ja mit Sicherheit noch nicht eingesetzt. Aber siehst du da, ist das ein Bereich, wo du denkst, dass KI hilfreich sein könnte oder?
Ja, das ist die Frage. Also wenn diese Entwicklungen, dass bei Therapieentscheidungen und bei der Prognose letztlich von Krankheitsverläufen, dass mehr und mehr zum Einsatz käme. Das ist jetzt ein Szenario letztlich, ne? Okay. Ist natürlich die Frage, gerade in, wenn so eine Ethikvisite, so eine Ethikberatung stattfindet, was da verändert würde. Also das ist jetzt so ein bisschen auch so ein Gedankenspiel. Und ich denke, da würde sich natürlich sehr viel verändern, weil das, was uns alle eint, ist, dass es Entscheidungen in einem hohen Grad an Unsicherheit ist eigentlich. Ja. Ne? Und das ist natürlich da, wo wir hadern und ringen mit dieser Unsicherheit. Wir würden natürlich gerne wissen, wie der Verlauf ist, um wirklich auch die Therapie bestmöglich auch an den Patienten irgendwie anzupassen. Aber wenn wir natürlich genau wissen, wie die Therapie ist, dann könnte es eben auch zu anderen ethischen Konflikten letztlich kommen, eben wie ich gesagt habe, wenn der Patient sich gar nicht so fühlt oder wenn hier eben ganz andere Wünsche, Präferenzen eben auch im Spiel sind dann auch. Also ich denke, das würde wahrscheinlich anders verhandelt werden, ne, weil eben ein KI-System immer diese Empfehlungen vielleicht immer als, sie gelten sozusagen als besonders sicher. Das muss ja nicht sein, aber das schwingt da was anderes mit.
Ja, ja, genau. Mhm. Ist ja auch immer genau die Frage, wie das dann kommuniziert wird. Ja. Ne? Wenn man jetzt sagt, eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass so und so der Verlauf sein wird und dann auch keine Unsicherheit dabei ist und keine Erklärung, dann ist es natürlich was anderes, als wenn man da zusätzliche Informationen gibt. Es wurde ja auch zum Beispiel vom Todesalgorithmus gesprochen. Kannst du dazu was sagen? Was ist das? Worum geht's dabei?
Also das wurde medial letztlich, es geht auch um einen, ja, einen, also einen Algorithmus, ein KI-System, ja, das wurde medial eben sehr als Todesalgorithmus tituliert, mhm, und da schwingt ja eigentlich auch schon ganz schön viel mit, auch, ich glaube, auch viel Unbehagen. Mhm. Es geht hier auch eben um ein algorithmenbasiertes System, auch bei schwerstkranken Patienten, mhm, wo man jetzt womöglich nicht den Todeszeitpunkt, sondern eben genau, oder es sind Prädiktionsmodelle, die vorgeben, so muss man das jetzt ja erstmal sagen, da bin ich immer schon sehr vorsichtig, dass man zum Beispiel den Zeitpunkt ausmachen kann, wie man von einer Maximaltherapie, also man macht noch alles, auch in einem kurativen Sinne, dann doch umstellt auf ein anderes Regime, was eher eine Palliation wäre, was eher symptomlindernd wäre. Mhm. So, dass man das relativ genau, so nehmen wir jetzt mal an, in einem Gedankenspiel eben auch vorhersagen kann.
Ja. Und in welchem Kontext ist das? Ist das eine konkrete KI gewesen?
Das sind, das ist tatsächlich schon ein kommerzielles Produkt, das in den USA eingesetzt wird. Muss auch sagen, das hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund, dass eben man weiß, dass am Lebensende sozusagen die meisten auch Krankheitskosten und anfallen. Also das, ja, muss man auch in diesem Kontext natürlich auch sehen. Ja. Es sind aber auch einige Forscherteams auch dabei, so etwas zu entwickeln, ja. Also aus dem akademischen Bereich dann. Mhm.
Und wie wird das angenommen? Ich meine,
das... Naja, wie das schon medial eben, also von der medialen Seite aus, wie es angenommen wird, wie ich sagte, also schon allein, dass dieses Todesalgorithmus da so, ja, genannt wird, zeigt natürlich, dass es doch ein gewisses Unbehagen gibt. Mhm. Und ich glaube hier auch gerade vielleicht ganz interessant, es ist natürlich ein Extrembeispiel, aber so ein Kipppunkt ist, ne, dass man sich einfach Gedanken macht, will ich denn eigentlich alles wissen? Also erstmal leben wir ja in einer Welt, wo wir eigentlich denken und wir haben auch den Zugang zu vielen Informationen und wir sagen immer mehr Wissen, nicht nur in der Medizin und in der Gesundheitsversorgung, sondern auch so außerhalb, ist immer besser. Ja, dann kann ich, dann habe ich Freiheiten, dann habe ich Handlungsmöglichkeiten, habe ich Entscheidungsmöglichkeiten, dann kann ich das auf einer soliden Basis letztlich tun. Und hier kippt das sozusagen, weil man genau merkt, womöglich will ich auch, habe ich auch ein Recht auf Nichtwissen, dass ich das gar nicht genau wissen will, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einer solchen Situation bin, tatsächlich bis zuletzt kämpfen will. Ja? Und bis zuletzt eben einfach diese Hoffnung aufrechterhalten will, dass es ja tatsächlich vielleicht auch besser wird mit meiner Gesundheit. Und das, da sozusagen, da kippt was, wo man genau merkt, KI-Systeme haben einfach auch nicht nur allein mit objektiven Daten und so weiter was zu tun, sondern eben auch mit sehr vielen subjektiven Einstellungen.
Ja, aber es muss ja immer dann letztendlich darum gehen, was der Patient dann auch möchte. Also es müsste doch dann eigentlich ethisch verankert werden, dass wenn der Patient diese Information nicht wissen will, dann darf er sie auch nicht wissen. Aber wenn natürlich die Ärzte dann trotzdem das nutzen, ja, und dann ihre Behandlung dem irgendwie anpassen, das ist ja dann ein ganz schönes Spannungsfeld. Und dann sind dann noch die Kosten. Auch, ne? Ja. Lohnt sich das überhaupt noch jetzt so viel noch da?
Ja. Also wir wissen ja aus anderen empirischen Studien, also es hat verschiedene Aspekte, dieses Thema, ja, tatsächlich. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass es gerade im letzten Lebensabschnitt eben auch zu Übertherapie kommt. Also dass wir Patienten, Patientinnen eben einfach noch Maximaltherapie geben, ohne dass da eine medizinische Indikation dafür besteht und dass sie ja eigentlich eher sozusagen eher ein palliatives Regime indiziert wäre. Das ist die eine Sache. Das hat Kosten, aber das hat natürlich auch, das darf man nie vergessen. Das ist ja auch sozusagen auch für die Patienten, Patientinnen kann das auch schaden. Ja, also das muss man auch von der Seite aus sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Situation, wo einfach, womöglich brauchen wir auch in der Situation einfach die Unsicherheit, sage ich mal, das genau vorherzuwissen, ja, also dass es genau diese Situation ausmacht, die eben diesen, was man selber für sich als ein gelingendes Leben, ein gelingendes Sterben eben auch betrachtet. Es sind natürlich auch Angehörige mit dabei. Also man ist ja in einem sozialen Kontext sodass da, glaube ich, gerade diese Wertvorstellungen eben einfach auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und auch spielen sollten.
Und hast du das Gefühl, dass sich die Wertvorstellungen aber auch sehr ändern? Also jetzt ist man vielleicht irgendwie fast ein bisschen schockiert, dass man da jetzt wirklich den Todeszeitpunkt, aber dass man sich daran irgendwie auch gewöhnen wird und dann in 20, 30 Jahren wird das dann oder vielleicht auch noch später, ne, dass es dann so eine Art Standard wird?
Das wäre eine vorstellbare Entwicklung, sage ich jetzt mal, die ich jetzt gar nicht ganz sozusagen, dass da auch, also dass momentan auch noch dieses Recht auf Nichtwissen, was ja übrigens auch schwierig ist, ja, wie, also das ist ja ein Recht auf Nichtwissen in dem Bewusstsein, ich könnte wissen, ja, also das ist ja nochmal ganz was anderes als, ich weiß gar nicht, dass dieses Wissen hier gibt, ja, also schon allein, dass es die Möglichkeit gibt zu wissen, macht natürlich etwas, ja, also das, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, diese Räume, dieses Recht auf Nichtwissen Geltung zu verschaffen, sozusagen, aber es könnte auch sein, tatsächlich, und das ist ja genau diese gesellschaftlichen Entwicklungen, von denen ich auch vorher sprach, die wir eben nicht absehen können, womöglich gibt es tatsächlich etwas wie sowas, dass auch einfach unsere Grundeinstellungen zu dem, was eben für uns ein gelingendes Leben ist, was ein gelingendes Sterben ist, was wir, wie wir sterben und Tod, wie wir Trauer natürlich auch, ne? Also es ist ja dann womöglich auch Zeit zum Trauern da. Also, dass das alles sich auch ändern wird. Also, das ist eben sagen, die Digitalisierung ist nicht eine ist nicht nur eine technische Innovation, sondern kann eben auch zu sozialen, gesellschaftlichen Entwicklungen führen.
Ja, aber super. Aber wie geht man dann an so große Fragestellungen heran irgendwie, das?
Na, die Schwierigkeit ist ja, dass es momentan ja nicht implementiert ist, jetzt so in diesem Sinne oder nicht flächendeckend implementiert. Ne? Das heißt, wir können ja da eigentlich, und das ist eigentlich methodisch auch eine ganz große Herausforderung, auch für die Geisteswissenschaft, für die Ethik, für die Sozialwissenschaften, wir können eigentlich nur, es gibt da auch verschiedene Methoden, auch von der Technikfolgenabschätzung, dass man da so mit Szenarien rangeht. Also, dass man wirklich bestimmte Szenarien entwickelt, zum Beispiel jetzt auch ganz klassisch irgendwie das Best-Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario und man sich dann überlegt im Hier und Jetzt, was müssen wir eigentlich tun, um möglichst viel von dem besten Szenario zu verwirklichen und möglichst viel von dem schlechten natürlich irgendwie Einhalt zu dass das nicht kommt. Solche Sachen kann man irgendwie, da kann man sich irgendwie so ein bisschen ranwagen, aber es werden immer nur Annäherungen sein, weil wir ja natürlich nie, und Plausibilitäten auch, was auftreten kann, weil wir eben sozusagen da die Zukunft auch nicht vorhersehen können.
Und aber diese Szenarienentwicklung, ist das, was man dann zum Beispiel mit Ärzten und Ärztinnen macht, oder wäre das auch Politiker, Politikerinnen? Ich meine, das sind ja die, die dann auch sowas gestalten oder mitgestalten zumindest.
Ja, also das glaube ich, diejenigen, die es machen, da ist keine Grenzen gesetzt. Ob sie es machen, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich meine, wir sind ja in so Szenarienentwicklungen dran. Also ich meine, schon die Covid-Pandemie hat ja auch wiederum gezeigt, dass wir in dem Fall Modellierer hatten, die ja auch nur Modelle, also Szenarien, das heißt nur, die waren ja relativ zutreffend eben auch irgendwie Vorhersagen, natürlich nicht für eine Zukunft in 50 Jahren, aber für die irgendwie unmittelbar. Und dass wir zum Beispiel unser Verhalten und auch politische Entscheidungen eben darauf auch angepasst haben. Dass wir dann eben zum Beispiel gesagt haben, wenn eine, das wäre auch ein ethisches Prinzip, wenn eine Schadenshöhe so groß ist, also wenn der Schaden so groß ist eigentlich, ja, dann müssen wir sehr frühzeitig gucken, dass diese Entwicklung nicht eintritt. Also das nennt man so ein Vorsorgeprinzip eigentlich. Ne? Das hat man jetzt gerade in der Pandemie eben auch gesehen. Ja. Und wir müssen jetzt schon handeln, damit es eben nicht eintritt. Also wir sind ja schon in solchen Szenarien, Modellen, Modellierungen eben eigentlich auch schon drin. Also ganz fern ist das sozusagen nicht.
Und wenn du jetzt sagen müsstest, wie stellst du dir das Gesundheitssystem in 50 Jahren optimalerweise vor?
Jetzt müsste ich mich natürlich outen, ob ich als Ethikerin eher, oder du hast optimalerweise gesagt, danke. Optimalerweise. Weil jetzt müsste ich mich outen, ob ich jetzt eher sehr pessimistisch bin oder sehr irgendwie, also Glas halb voll oder halb leer sozusagen. Naja, ich wünsche mir natürlich, dass wir, also wir haben jetzt einen irren Gestaltungsspielraum noch. Also diese Entwicklungen, die sind da, die werden auch Teil von kommerziellen Akteuren natürlich auch wirklich vorangetrieben. Aber ich rede jetzt nur für die Gesundheitsversorgung und die Professionellen, die da drin arbeiten. Vom Management bis hin eben zu den verschiedenen Berufsgruppen. Wir können jetzt noch viel gestalten. Und ich glaube, das ist jetzt auch die ganz große Aufgabe. Und natürlich jetzt optimalerweise stelle ich mir ein Gesundheitssystem vor, das tatsächlich, also wo wir viele Abläufe so optimiert haben, die man auch gut automatisieren und optimieren kann, so, dass wir das gut merken, wo man es kann und wo man es vielleicht eher lassen sollte und eher sozusagen dem sozialen Kontext und ich sage jetzt mal auch den menschlichen Kontext, also Arzt-Patienten-Kontakt und so weiter, dass man dem auch sehr viel Raum gibt, also dass hier auch sehr viel Zeit eben dann auch da ist, dass wir kein so überlastetes Gesundheitssystem auch haben. Auch ich denke auch jetzt gerade auch an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gerade auch nach der Covid-Pandemie, die doch auch sehr erschöpft sind. Mhm. Also, dass hier sehr viele Ressourcen frei werden, um wirklich zu einer optimalen Krankheitsversorgung beizutragen für die Patienten, Patientinnen, aber eben auch zur Entlastung von den Mitarbeitenden.
Okay, sehr spannend. Ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.